Der Mörder und Vergewaltiger Jörg Albrecht wird aus dem Knast entlassen. Doch seine Freiheit währt nicht lange, denn nun muss er auch vom Leben Abschied nehmen. Die Eltern seines Mordopfers sinnen auf Rache und haben aber noch nicht genug, wollen sie noch den zweiten Täter. Da gehen sie sogar so weit, um unsere Kommissare, ihre Tochter, wegzuschnappen. Naja, dass da jemand die Hutschnur platzt, ist ja wohl offensichtlich. Und wie wir das fanden, das hört ihr jetzt.
Na, ihr Süßen?
Was?
Na, ihr Süßen, sag ich.
Du bist ein Süßer. Dann hast du ja schon wieder im Mund, ey.
Leckeres Olivenbrot.
Okay. Hallo, Roschi.
Hallo, Billy. Herzlich willkommen zum Tatort-Podcast.
Ja, danke. Oder ging das an die Hörer?
An alle.
Ach so, danke schön. Auch im Namen der Hörer.
Rinnen.
Und Rinnen. Ja, für die Genderkorrektheit bist du ja immer zuständig.
Genau. Das hier ist der Tatort-Podcast. Wir besprechen jede Woche nach dem Sonntagstatort immer in Podcast hier den Tatort.
Mit vollem Mund ist es nicht üblich, den Podcast zu starten. Wir versuchen eigentlich sonst auch mal ein bisschen dynamischer zu reden. Aber ich habe uns gerade einen Eintopf noch vorher gemacht, einen schönen Linseneintopf. Der schlägt mir zumindest aufs Gemüt und ich bin ziemlich schwach gerade.
Der sackt langsam nach unten.
Ja, aber ich glaube, vielleicht können wir das gleich mit einem regionalen Bier aus der Tatortregion irgendwie bekämpfen.
Mhm.
Wir waren nämlich diesmal in Stuttgart.
Und da habe ich Stuttgarter Bier besorgt, Bier aus Crailsheim.
Ja.
Und das heißt Engel.
Engel.
Das Bier.
Engel Premium Pilz.
Und Engel Gold. Der habt auch noch Engel Weihnachtsbier und Engel Dunkel und Engel Weizen. Ihr habt alles.
Was, jetzt trinkst du ein Engel Gold oder was?
Ja, ich trinke Gold erstmal.
Was ist da besonders? Wissen wir nicht, wa?
Physik nicht noch feiner filtriert oder irgendwas.
Ich mache auch erstmal einen goldenen.
Das Besondere an den Engelbieren ist, dass sie einen Drehverschluss haben. Ist also auch mal ganz süd, wenn man nicht so einen großen Durst hat, dann kann man ein bisschen mal trinken, kann man wieder zuschrauben und später weiter trinken.
Oder wenn man keine Feuerzeugskills hat, gibt es ja auch Menschen.
Ja.
Und besprechen wir mal hier unseren Tatort, den wir hier sehen.
Aber lass doch gleich,
ja, okay.
Das ist ja das Besondere an dem Bier, hat er den Namen, das hat uns ja auf eine Idee gebracht.
Ja, naja, weil in unserem Tatort, ihr habt eine alte bekannte Figur aus dem Stuttgarter Tatort, die nämlich denselben Namen trägt wie dieses Bier, und zwar unser Schließer, unser Wachpersonal aus dem Gefängnis, aus der JVA, der Herr Engel.
Der war nämlich auch schon im letzten Stuttgarter Tatort dabei gewesen, wer sich vielleicht erinnert, das war irgendwie der Inder, hieß glaube ich der Titel, und da ging es um so einen Architekten, der da im Knast sitzt, der war eigentlich ganz...
zugänglich.
Ja, so charmant und... Der hatte gleichzeitig auch ein bisschen dann rumgequatscht mit dem Schließer, der immer auf ihn aufpassen musste.
Mhm.
Der Herr Engel, der wurde da auch namentlich genannt. Und in dieser Folge war er wieder da in der JVA gewesen und saß vorne am Tor und hat die Leute rein und raus gelassen. Ist immer ganz schön, wenn man so eine Sicht wieder sieht.
Oh, dann kann ich ja auch jetzt die Überleitung, denn der hat nämlich auch unser Mordopfer des Tatortes rausgelassen. Und als der Schließer, der unser Mordopfer entlassen hat, wie hieß denn der?
Ach, der Bösewicht,
Jörg,
wie Sie gesagt haben.
Jörg Albrecht?
Ja, Jörg Albrecht.
Kam mir bekannt vor.
Ja, der sah irgendwie so aus wie der Steinbeißer aus James Bond.
Genau, und der wurde freigelassen aus der JVA, auch mit schönem Dialog im Knast. Ich wünsche Ihnen noch, dass Sie nie wiederkommen und so.
Er sagt, fick dich.
Genau, der wird umgebracht von einem Ehepaar, die nämlich eine Tochter hatten.
Ich habe es hier ganz kurz
geschrieben. Okay, ja, mach mal
das kurze Variante. Das ist ungefähr so, Eltern haben Trauma. Weil ihre Tochter wurde entführt, vergewaltigt und getötet. Die Eltern sinnen auf Rache, weil nur einer der Täter wurde inhaftiert, weil der andere wurde nie verraten. Und als dieser Täter dann aber bekannt wird und in Schutzhaft kommt, drehen die Eltern durch. Die entführen von Kommissar Boots die Tochter und dann wird es erstmal richtig schwierig. Der Boots wird ja echt an seine Grenzen gebracht. Ich glaube, darum ging es auch ein bisschen bei dem Tatort, so was zu machen irgendwie. Ja, auch das sagt ja auch der Titel ein bisschen, das Preis des Lebens, wie wiegt man gegeneinander auf. Diese komische Ehepaar wollte mit der entführten Tochter erpressen, dass der zweite Vergewaltiger ihrer getöteten Tochter herausgegeben wird, damit der Boots seine Tochter wieder zurückbekommt.
Gut, kurz und knackig.
Ja.
Na, gut gemacht.
Und was ja auch mal besonders ist jetzt an dieser Tatortfolge, wir haben eine Tatortfolge ohne Werner Wölbern, ohne Flüchtlinge Weil das hatten wir jetzt die letzten zwei Tatorte, sondern wir haben einen relativ zeitlosen, spannenden Krimi diesmal gehabt. Aber der auch große Fragen aufwirft. Was man vielleicht auch dem Holger Carsten Schmidt zugutehalten kann, der das Drehbuch geschrieben hat. Der schreibt halt viele Krimi-Drehbücher. Da sind auch schon einige Tatorte dabei gewesen und einige Polizeirufe. Aha. Der ist also,
was den Krimi-Anitut
bewandert. Nee, der hat, glaube ich, auch einen ordentlichen Krimi-Baukasten bei sich in seinem Kopf drin und kann ordentlich die Teile aneinander packen. Und auf der anderen Seite haben wir die Regie von Roland Richter. Der hat unter anderem die Bubi-Scholz-Story und den Tunnel gemacht, also TV-Filme, große. Okay. Und die beiden treffen jetzt aufeinander, ein spannendes Krimi-Drehbuch und ein guter TV-Filmmacher. Und dabei ist jetzt die Nummer hier rausgekommen.
Ich finde es so lustig, beim letzten haben wir auch dieses Aufeinandertreffen von Drehbuchautor und Regisseur. Irgendwie finde ich das schön visuell, wie so ein Wrestling-Kampf. Und ja, das ist dabei rausgekommen.
Ja.
Und wie fandst du?
Ja, schon besser als die bisherigen Stuttgarter Tatorte. Und was mir auch ganz, ganz besonders gefallen hat, kann ich auch gleich mal vorwegnehmen, ist, das deutet sich an, dass die Figuren sich in Stuttgart jetzt auch ein bisschen mehr weiterentwickeln. Mhm. Weil nach dem, was in dieser Folge passiert ist, ist unklar, wie der Boots eigentlich wieder zurück in Dienst kommen will, weil er hat da ja schon viele Grenzen überschritten und auch, glaube ich, Gesetze gebrochen. Hat sich auch ein bisschen mit Lannert überworfen und da bin ich jetzt eigentlich froh und auch gespannt, wie es da weitergeht, weil Stuttgart ist bisher nicht so mein Lieblingsteam gewesen, das war alle ganz schön eingespielt, der Richie Müller, den fand ich immer super, aber ansonsten ist jetzt kommissarmäßig da immer nicht so viel passiert, das war immer alles ein bisschen trüge und Stuttgart ist ja nun auch nicht so die allerschönste Stadt der Welt, das war auch mal relativ grau, ist auch in dieser Folge wieder relativ grau, aber jetzt deutet sich irgendwie an, dass es da ein bisschen vorwärts geht.
Den Lannert ja immer auszeichnet, in meinen Augen ist ja diese Spitzbübigkeit, wa?
Ja.
Hat er ja auch wieder gleich zu Beginn mit den kleinen Jungs an der Ampel gemacht. Ja.
Dass er denen eine Waffe gezeigt hat, damit sie nicht da rumfeixen an der roten Ampel. Ja,
fand ich gut.
Ja, aber das darf man wahrscheinlich eigentlich nicht machen. Ich glaube, das stand auch irgendwie in der Bildzeitung, das ist nicht in Ordnung, das ist unverhältnismäßig, das, die jetzt einzuschüchtern mit der Waffe zeigen.
Ja, ja, da habe ich sowieso viele Fragen. Hat er aber auch nicht, könnte er sich schön rausreden, hat er ja nicht mit Vorsatz gemacht, sondern er hat sich einfach nur an der Ampel wartend hingestellt. Das könnte man, also da kann er sich bestimmt locker, der geschickte Lannert kann sich da rausreden.
Auf jeden Fall ging es um große Fragen. Und der Boots hat ganz schön zu hadern gehabt in der Folge. Er hat auch krasse Entscheidungen getroffen, aber ich fand, obwohl das halt ganz schön ans Eingemachte geht, also jetzt psychologisch gesehen, ist das irgendwie nie unlogisch oder peinlich gewesen. Das hat mir ganz gut gefallen, auch an der Story irgendwie. Die Handlungen der einzelnen Personen bis hin auch zum Ende, dass der Boots dann doch ohne Waffe und ohne den Flüchtlingen zur Übergabe geht und nochmal richtig die Moralkeule auch raushaut. Wollen sie jetzt das...
Warte mal, Flüchtling war falsch, aber...
Achso, hab ich Flüchtling gesagt? Ja, ohne den Häftling?
Ja, ist schon indoktriniert von den vorhergehenden Tatorten.
Zur Übergabe geht und dem traumatisierten Vater nochmal sagt, hey, was willst du denn jetzt machen hier? Willst du jetzt wirklich irgendwie ein Menschenleben, das Leben meiner Tochter gegen das Leben deiner Tochter
appelliert an ihn, ja. Okay, ja, das Ding war bei mir, ich habe den so gleichgültig konsumiert. Also ich war in einer WG, ich habe den Michi besucht und wir waren gemeinsam, haben den gemeinsam geschaut.
In einer Werkswohnung.
Genau.
Mit 10 anderen Bumsnudeln-Mitarbeitern.
Genau, und dann war das halt eine illustre Runde, da hat man nicht so konzentriert geguckt. Die Person, die am mittelsten vom Fernseher saß, fand den auch am besten. Interessanterweise.
Weil sie von links und rechts am meisten mitgekriegt.
Das war ein Riesenglotze, die Bumsnudelfabrik-Mitarbeiter haben da eine Riesenglotze und da saß der in der Mitte saß, hatte dann das größte Filmvergnügen, sag ich mal. Und da ging das vielleicht, hat die Eindringlichkeit des Falles ging da am meisten. Ich saß so in der Ecke, so wie so ein Rasierplatz im Kino, kennst du?
Rasierplatze?
Ganz vorne, weil man da sitzt so, man so, ach wenn so. Man so hochguckt, dann kann man sich unterm Kinn rasieren.
Also saß dann auf dem Boden und hast hochgeglotzt.
Genau. Also ich habe mir den Platz selber ausgesucht, aber das hat vielleicht auch zu der Gleichgültigkeit gefühlt.
Aber dich hat jetzt nicht so mitgenommen.
Nee, ich habe Sprüche gemacht und habe den Tatort eher als Bespaßung konsumiert.
Ja, was ja aber vielleicht auch mal ja nicht so schlecht ist. Also nach all den wirklich, also ich meine, generell sind ja in dieser Tatort-Saison, das sagt auch die Bild-Zeitung, ganz schön geht's immer ins Eingemachte. Die sind teilweise ganz schön grauenhaft und blutig. Aber dieser Tatort, wenn er ja auch mal so ein bisschen unterhalten und einfach entspannt gewesen ist, ist ja auch mal gut. Also nicht, worüber man sich aufregen muss am Ende, sondern wo man sich schön am Sonntag berieseln lassen kann. Ja. Und du hast dich berieseln lassen.
Ich habe mich berieseln lassen, zwar war es ein bitteres Thema, war. Also das waren ja auch Tatort-Nichtgucker, mit denen ich da geguckt habe. Und die fanden das schon, uiuiui, ist ja schön bitter. Weil ich habe auch mal darauf hingewiesen, ein Tatort kann ja nicht so heftig sein, weil er muss ja ab 12 Jahren freigegeben sein mit dieser... Voreinstellung war man dann doch überrascht, was man da zu sehen bekam, auch anhand dieser Videoaufnahme von der Tochter von unserem Blutrachepaar. Genau, die Menzens. Da würde ich mal sagen, Frau Menz fand ich gern schon schlecht als Schauspielerin.
Warum denn, bitte?
Ich habe das Gefühl gehabt, die hat ihr Text nicht richtig drauf gehabt. Und die hat zu Beginn, so, wo sie aufgelöst am Laptop und den Fotos saß und aufgelöst war, wo der Mann im Nebenraum war, weil er nicht nochmal den Laptop anschalten wollte oder das Notebook für alle Klugscheißer, war sie aufgelöst. Die Kommissarin ist sie angegangen und da hat man irgendwie so gemerkt, okay, ihr liegt das Wort gerade nicht auf den Lippen, sie muss da ein bisschen drüber hinweg spielen und auf einmal gab es einen Schnitt, ein Close-up, der total unnötig war. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die musste 2 Takes machen, um ihren Text komplett aufzusagen.
Aber wer sicherlich sehr gut weggekommen ist in dieser Tatortfolge, wird der Sebastian Boots, der Felix Klare gewesen sein. Ich glaube, auch in den Tweets hat er viel Lob abgegriffen. Der war ja schon auch ein bisschen mehr die Hauptfigur jetzt bei diesem Tatort gewesen. Und hat er auch krass agiert die ganze Zeit. Ne? Man hat ihm ja schon auch abgenommen, wie fertig der ist. Klar, dass die Tochter entführt ist. Und dass er jetzt anfängt, da seine Limits zu überschreiten. Er wollte ja unbedingt nicht vom Fall abgezogen werden, deshalb hat er halt auch lange geheim gehalten, dass seine Tochter entführt ist. Hat es am Ende dann aber doch dem Lannert-Kollegen erzählt und der hat dann erstmal die Reißleine gezogen und ein offizielles Verfahren eingeleitet, was ja auch ganz cool so ist.
Und ich habe ja auch nochmal darauf geachtet, er hat es ja wirklich nicht versprochen, weil Boots wirft doch Lannert vor, ihm versprochen zu haben, es nicht zu verpetzen an die Staatsanwältin. Und hat er ja nicht. Boots hat nur in dem Gespräch, als er sich dem Lannert offenbart hat, hat er nur gesagt, du musst mir versprechen, niemandem was zu sagen. Und dann ist er aus ihm rausgebrochen. Lannert ist da ja nicht drauf eingegangen, dass er sagt, ja, okay.
Trotzdem war Lannert in der Folge so auch mehr so der Hardliner. Der hat da irgendwie jetzt nicht so unmittelbar Verständnis so für Boots und seine Probleme gezeigt. Also er war weniger der Freund als wirklich der Profi. Und interessant ist aber auch, und das wurde ja auch in der Folge jetzt mehrmals angedeutet, dass Lannert selber auch schon Familienmitglieder verloren hat.
Ja, das muss ja richtig lange her sein. Also das ist auch mir nicht neu. Also ich war jetzt nicht überrascht, aber ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Aber ich glaube, das hat auch eine Faber-Ähnlichkeit.
Das ist nämlich, der Thorsten Lannert wurde, glaube ich, in Stuttgart initiiert als verdeckter Ermittler, der eigentlich aus Hamburg kam. Und als er da aufgeflogen ist, ist seine Frau und Tochter ermordet worden. Und dann ist er irgendwie nach Stuttgart gekommen.
Aber hast du da,
ermitteln angefangen.
Hast du da das Wissen, ob das inszeniert wurde oder ob das die Vorgeschichte...
Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das inszeniert ist. Okay. Ich glaube nicht, dass Lannert schon mal in Hamburg Ermittler gewesen ist. Aber ich glaube, das gehört zu seiner Backstory dazu.
Ja, der Boots hat ja schon viel rumgepokert.
Wie meinst du?
Naja, der hat dann, als er da vom Fall abgezogen wurde, hat er ja mal so ein bisschen geschummelt und verbal zwischenmenschlich rumgepokert. So, der hat zum Beispiel zur Staatsanwältin gesagt, meinen Ausweis habe ich zu Hause, können Sie ja hinfahren und holen. Den hat aber er dann benutzt in der Knastzelle, wo er den Freund abgeholt hat, bei Herrn Engel, unserem Knastschließer, um da das nächste Mal zu pokern.
Den Plan hat er vielleicht auch schon gehabt.
Und der hat dann nämlich schon wieder gepokert bei dem Knastwärter, weil er gesagt hat, der soll wegen einer Gegenüberstellung abgeholt werden. Boots bietet an, rufen Sie doch mal an. Ach, so weit kommt's noch, dass wir da anrufen, weißt du? Und da hat er ganz schön viel rumgepokert.
Ja, aber nicht nur er hat gepokert, sondern auch dieses Ehepaar hat krass gepokert mit ihrem eigentlich lang geschmiedeten Plan, auch die Rache zu üben an den zweiten Täter von damals. Und also man hatte ja auch schon gesehen, die hatten ja auch immer so mehr oder weniger einen Plan B in Tasche oder auf der Hinterhand, wie der dann unentdeckt abhauen kann oder wie die Frau zum Beispiel zu Hause da Licht an, Licht aus, Zeitschaltuhr habt. Also dem waren schon klar, da wird es jetzt ans Eingemachte geben und die hatten auf jeden Fall von vornherein auch schon die Exit-Strategie, dass wenn die den Typen umgebracht haben, dass sie sich dann auch selber verabschieden.
Und die wurden ja beide überwacht von unseren Kommissaren Weigert und Teufel, die Nachwuchspolizisten, die doch Lennart so schön zusammengeschissen
hat. Ja, kamen die schon mal irgendwie vor?
Das weiß ich nicht, aber ich fand dann witzig, wir haben Schließer Engel und Polizisten Teufel. Mhm. Und ich wollte mal einen Vorschlag machen, wa? Ich finde nämlich, Weigert und Teufel haben Potenzial für einen Spin-off, einen Tatort-Spin-off. Die wurden dargestellt, der Kommissar Weigert von Irfan Kars und der Kommissar Teufel, ich weiß nicht, Kommissars Anwärter, wa? Vom Ralf Wegner. Jungs, wenn ihr jetzt zu viel Zeit habt und irgendwie eine Idee braucht, dann könnt ihr doch einfach Weigert und Teufel Spin-off machen. Zwei tollpatschige Bullen, die irgendwie alle wie ausbügeln müssen, weil sie verhauen. Das fände ich ganz
lustig. Die immer im Auto sitzen und Leute beschatten müssen oder so.
Ja, oder dann bauen sie Kacke und damit das der Vorgesetzte nicht wahrnimmt, müssen sie das irgendwie wieder ausbaden, bevor der Vorgesetzte da auf die Schliche kommt, dass sie da versemmelt haben. Ja. So. Fände ich ganz lustig. Ist halt zu unbedeutend, diese Figuren. Die werden wohl nie wieder auftauchen vielleicht.
Oder vielleicht als Radiotatort. So ähnlich wie Team und Hamm, weil da auch ein bisschen die Abgeschossenen sind vom ganzen Polizeidienst. Vielleicht können sie ja auch da beitreten. Ja. Die brauchen bestimmt immer Verstärkung.
Ja, liebe Leute, also das sieht mir hier fast nach einem Speedcast aus, aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal unsere Tape an, was der Michi uns zugeschickt hat. Achso, ja, wir haben ja hier so ein Tape. Genau.
Zugespielt. Und abgespielt. Michis mörderische Meinung.
Ja, hallo mal wieder. Schöne Grüße an Bülow und Hosch in Berlin. Und schönen Gruß an jeden, der mich jetzt gerade hört. Das letzte Mal habe ich ein bisschen erzählt über Terminator. Damit wir im Seriellen bleiben, können wir da gleich weitermachen. Lässt sich nämlich schön einen Bogen schlagen zu der aktuellen Tatortfolge, deren Titel ich jetzt gerade gar nicht weiß, aber hier Stuttgart. Ne? Nach Terminator, ja, so 1984, hat Arnold Schwarzenegger eine Hauptrolle bekommen in dem Film Commando. Im Deutschen kennt man den Film vielleicht unter Phantomkommando. Er spielt auf jeden Fall einen ehemaligen Elite-Soldaten mit dem klangvollen Namen John Matrix. Und der hat eine Tochter. Am Anfang des Films wird dieses Vater-Tochter-Verhältnis schön etabliert mit berührenden Szenen. Sie laufen herum, kaufen sich ein Eis, sie stupst ihm das Eis ins Gesicht und er lacht. Und Arnold Schwarzenegger hat so ein schönes Vaterlächeln, bei dem demnächst gleich beißt er ihr den Kopf ab mit diesem Riesengebiss. Aber er lacht, sie sind glücklich. Dann füttern sie ein Reh zusammen. Am Frühstückstisch macht sie ihm extra ein Essen mit ganz komischen Zutaten. Er macht einen lustigen Witz über Boy George.
Why don't they just call him Girl George? It will cut down all the confusion, I think.
Oh, Dad, that's so old.
Jedenfalls, Commando ist ein super Film, aber er ist auch gerade deswegen ein super Film, weil er unglaublich cheesy ist, finde ich. Die Schilderung dieser Vater-Tochter-Szenen unterstützen das. Ich glaube, ihr habt ein Bild. Und jetzt kommt der Bogen zum Tatort. Die Szenen waren irgendwie für mich deckungsgleich mit dem, was wir da im Tatort gesehen haben. Diese Vater-Tochter-Szenen zwischen Boots und seiner Kleinen. Komische Dialoge, wie die dann immer so gekünstelt gelächelt haben. Konnte ich nicht glauben. Aber man musste natürlich ihn erstmal als Vater sehen und zeigen, dass das irgendwie auch harmonisch ist oder was auch immer. Damit man dann halt auch merkt, wenn dann das Kind entführt wird, da geht es ihm dann genauso wie Arnold Schwarzenegger.
All that matters to me now is Jenny.
Denn dem sein Kind wird auch entführt, um ihn zu etwas zu zwingen, das er für die Bösen erledigen soll. Commando, Arnold Schwarzenegger im Allgemeinen, genießt man übrigens am besten im englischen Original. Weiter im Text. Schauspielerisch läuft es natürlich anders. Da ist Boots weit über Schwarzenegger hinaus. Er ist da eher in dem Film bei Nicolas Cage anzusiedeln. Wirklich gut gemachtes, aber eben Overacting. Also gerade die Szene, wie er da immer mit dem Kopf gegen die Scheibe schlägt, während eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt. Es war schon belustigend anzusehen. Und das ist das Dilemma eigentlich dieser Tatort-Folge. Es ist wirklich eine sehr abgründige, spannende Story an sich, aber sie ist auch mit dieser Popmusik, sie ist nicht wirklich mitreißend inszeniert und man kann den Protagonisten nicht so wirklich ernst nehmen. So ging es zumindest mir. da hocke ich mich dann doch lieber mit ein paar Bier und Chips hin und guck Commando zum 20. Mal. Würde ich euch auch empfehlen, gerade jetzt auch, wo es langsam auf Til Schweiger zugeht, quasi als Vorbereitung dazu. Und wo wir gerade über andere Tatortfolgen reden, möchte ich noch mal kurz zurückspringen zu der Tatortfolge Verbrannt. Falke und Lorenz mit der Gefängniszelle. In diesem realistischen Fall gibt es Neuigkeiten. Die Initiative im Gedenken an Uri Jaloux hat vor einiger Zeit drei Fachleute beauftragt, ein Gutachten über den Fall zu erstellen. Und die sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es eher auszuschließen sei, dass er sich selber umgebracht hat und dass Fremdverschulden durch einen Dritten oder Fremdeinwirkung eben nicht auszuschließen ist. Aber es wirft eigentlich mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Auch die Staatsanwaltschaft hat ein erneutes Gutachten beauftragt gehabt. Das wird dann so im Ende des Jahres zu erwarten sein. Nur mal so für den Fall, dass euch das interessiert. Könnt ihr ruhig auf dem Laufenden bleiben. Wir haben auch die Seite verlinkt von der Initiative. Dazu schaut ihr am besten auf unserer Webseite nach bei dem Podcast-Post zur besagten Folge. Ich kann mich nur noch verabschieden und zwar mit einer kleinen Denksportaufgabe. Und zwar meine Frage an euch alle. Wie viele Spritzen kamen eigentlich tatsächlich zum Einsatz in dieser Tatortfolge? Bin auf eure Antworten gespannt. Tschüss, bis bald.
Geil, aber schön frischer Wind hier reingekommen, aber mir hier hat es echt auch wieder gut auf den Punkt gebracht. Das ist einfach kein Tatort, über den man lange diskutieren kann. Ist schöne Sonntagsabendberieselung gewesen.
Ja, Michi, muss man dazu sagen, ich habe ja mit ihm zusammengeschaut.
Ja.
Das ist ja auf jeden Fall ein Drittel des Tatorts hat er nicht mitbekommen, weil er hier schlafen. Und deswegen ging das doch mal schön in die Arnie-Richtung, aber schöne Vergleiche ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, Kindesentführung und Kindesentführung finden in Arnie-Filmen sowie im Tatort statt.
Und auch im Tatort wurde vorher halt Vater-Tochter aufgebaut, um
ja,
nachher damit arbeiten zu können.
Ja. Und naja, Boats Overacting will ich jetzt nicht unterstreichen, also da bin ich eher auf deiner Seite, der war einer der besseren Schauspieler und ich fand es auch nicht overacted. Aber ich glaube, der hat auch nicht nur bei uns so polarisiert und verschiedene Ansichten, wie wir den aufgefasst haben, den Tatort. Oder? Also
so generell? Na, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist bei allen irgendwie so ein bisschen dahin gerieselt. Also keiner hat gesagt, dass der scheiße gewesen ist.
Ich hab irgendwo
die Tweets waren nicht so abfällig wie sonst.
Ich habe irgendwo in Medienüberschrift gelesen, dass er halt entweder finden die Leute den total toll oder total doof.
Ich glaube eher, die finden den alle so lala.
Na, dann sind wir ja auf der, schwimmen wir ja mit auf der großen Meinungswelle.
Also er hat jetzt auch relativ gute Quote eingespielt dafür, dass am selben Tag auch noch hier Formel 1 WM gewesen ist, waren nicht immer noch 25% aller Fernsehzuschauer, die das gekickt haben, über 9 Millionen, also das ist eine korrekte Quote,
ja.
Kann man nicht meckern.
Aber warte, hast du die Spritzen, wie können wir das denn auflösen?
Die Spritzen zählen, ja, keine Ahnung, aber muss Michi uns denn
also verraten? Das Mädel muss ja eine Betäubung bekommen haben. Das kann aber auch natürlich, wie heißt das Zeug, was man auf die Sicht drückt? Da gibt es auch ein
Chloroform.
Chloroform-Taschentuch kann es ja gewesen sein. Ich weiß ja nicht, ob das. Nee, wurde ja nicht gezeigt.
War der entlassene Häftling.
Der hat eine Spritze gekriegt. Ach, kann man aber nicht beantwortet bekommen von unserem.
Aber wahrscheinlich zwei Spritzen.
Ja, das müssen wir mal gucken. Das schreiben wir irgendwo hin. Irgendwo steht's. Ob bei Facebook oder irgendwo hier heim im HTML-Code. Wir wissen selber nicht, irgendwo steht dann die Antwort.
Aber du hast auf jeden Fall die Schüsse gezählt.
Ich hab die Schüsse, ne, und vor allen Dingen. Bodycar. Wie viele Tote waren es denn?
Na, die beiden Eltern sind tot.
Achso, ja, das wissen wir nicht genau.
Ja, aber ich würde mal von ausgehen.
Okay.
Und dann ist noch der Häftling tot, also drei Tote.
Ja. Wenn die Frau gestorben ist, dann sind es drei. Ja, Schüsse, hast du da eine Ahnung? Achso, haben wir ja gerade so ein bisschen im Vorgespräch.
Ich war erst bei drei gewesen und dann hast du mich aber nochmal gezeigt, dass da noch ein vierter Schuss abgegeben wurde, gleich am Anfang.
Im Parkhaus.
Im Parkhaus.
Ein Warnschuss auf dem Fußboden. Und somit sind wir bei vier Schüssen. Aber damit noch nicht genug. Wie oft wurde Boots angerufen?
Aber er wurde ja ganz schön oft angerufen, wa? Also bestimmt dreimal mindestens. Naja, der hat ja immer hier der Typ da angerufen, der Vater.
Naja.
Fünfmal oder so.
Wir sind bei sechs. Sechs ist richtig. Und wie oft wurde Lannert angerufen?
Ja, nicht.
Einmal. Ansonsten war, würde ich mal die Erfurt-Beschattung noch mal kurz zur Sprache bringen.
Gab's eine?
Ich fand das schon erfurtig.
Welche Stelle?
Ne, wo die, die Familie, als sie den Vater entlassen haben, beschattet haben, die junge Nachwuchspolizistin und dann natürlich unsere, die ich schon erwähnt hatte, Weigert und Teufel, die Trottel. Achso, das war ja keine Erfurt-Beschattung. Aber mit der Frau,
was die... Was ist denn eine Erfurt-Beschattung?
Ne, wir wissen es, ne, im Glossar steht es ja, das ist einfach, wenn man zu nah dran ist und das so unrealistisch rüberkommt, weil man sich hinter einem Büsch oder hinter einer Zeitung mit einem Loch auf einer Parkbank sitzend versteckt. Und die kam halt im Tatort Erfurt vor, wo die drei Polizisten 2 Meter entfernt von dem zu Beschattenden saßen und der die nicht wahrgenommen hat.
Wird auch gerne im Bodensee inszeniert, die Erfurt-Beschattung.
Und ich fand, das war schon so in der Richtung, wo, also wie gesagt, wir haben das ja zu 8 geguckt und da gab es auch diese Gelächter in Bezug auf diese Beschattung, wo man doch erwischt werden könnte als der Ermittler.
Ja.
Und dann wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, auf CSI, interpolieren, ja. Das Tattoo auf der Hand scharf zeichnen.
Ah.
Die Frage ist, geht das überhaupt?
Ich habe in der Bild-Zeitung gelesen, dass das wohl geht.
Oh, die Bild-Zeitung, Alter.
Das ist nämlich so, wenn diese Interpolation auf einem Video ist, dann ist es ja so, dass sich die Pixel immer wieder verschieben, je nachdem, wie das Bild gerade ist. Ne?
Ja.
Also wenn das ein festes Bild ist, dann ist es nicht ganz so einfach, daraus zu interpolieren und es wieder schärfer zu machen. Aber dadurch, dass sich im Film das immer wieder bewegt, kann man dann relativ gut ausrechnen, wo, an welcher Stelle welcher Bildpunkt gewesen sein könnte.
Ja, stimmt, wenn ich selber auch schon erlebt habe, was mit Fotobearbeitung alles möglich ist und so. Oder, ja, also... Ich fand es dann halt lustig, das haben sie also bestimmt nicht in Wirklichkeit interpoliert, aber das ist möglich.
Ja. So, Louis Lemmert.
Gut, wir sind schwerfällig wegen unserer Suppe. Das war halt der Schwerfälligkeitscast, würde ich mal sagen.
Ja, und das war auch der schwerfällige Tatort, der schon nicht schlecht gewesen ist, aber uns auf jeden Fall nicht vom Hocker gehauen hat.
Ja, ihr habt keine Krone, immer noch nicht.
Nee.
Die Hörer wissen das ja nicht, wir haben ja schon seit langem eine Krone in der Hinterhand. Wenn uns allen der Tatort so vom Hocker reißt, dass wir auf Klo rennen müssen, weil er uns so gefesselt hat, dann gibt es eine Krone, unsere Podcast-Krone, aber die wurde noch nie ausgesprochen.
Nee.
Haus an der Straße war mal nah dran, der Joachim-Krohl-Tatort, aber da waren wir mit dem Barco.
Ja.
In unserem Podcast-Team und Barco hat gesagt, er mag Joachim Krohl nicht.
Ach, dann war die Krone weg.
Und Armin Rohde mochte er auch nicht. Einfach nur die Unsympathie, die gegenüber der Schauspieler hat dazu geführt, dass wir das Haus an der Straße nicht versehen haben mit der Krone, wobei ich dem halt den geben würde. Das ist auch immer meine Empfehlung an jeden, der keine Ahnung hat von Tatort, dann empfehle ich immer den.
Oder unseren Podcast.
Ja, oder unseren Podcast. Hört euch alle Episoden an und entscheidet dann, ob ihr den gucken wollt. Dann wisst ihr aber immer schon, wie es aussieht. Ja. Ist halt ein bisschen knifflig. Man müsst immer Ohren zuhalten, wenn er merkt, okay, jetzt wird gespoilert.
Ja, aber da dürfen wir gespannt sein, wie noch diese Saison weitergeht. Wir haben bis jetzt noch keine Comedy-Folge gehabt.
Die sind auch alle so die Normalo-Tatorte. Die
jetzt Münster wird doch aber noch kommen. Und Saarbrücken kommt doch auch nochmal, oder?
Saarbrücken ist was?
Na, hier der Lustige auf dem Moped.
Na gut, mal ein bisschen mehr was Heiteres. Okay, ich bin gespannt.
Auf jeden Fall wird es die Doppelfolge geben, wo ja schon Bilder geleakt wurden.
Ja, ich habe jetzt schon...
mit dunklen Haaren.
Auf Tatort-Fundus habe ich schon einen Spoiler erhalten. So, den verrate ich euch nicht, wenn ihr da auch nicht gespoilert werden wollt. Was bei Nick Chiller abgehen wird an Action und kranken, durchgedrehten Inhalten, dann auch nicht auf Tatort-Fundus die Bilder anschauen. Die Spoiler nämlich, was Helene Fischer genau für eine Rolle hat.
Auf jeden Fall werden wir die Folge ein bisschen anders aufziehen als gewöhnlich.
Wir versuchen es
wahrscheinlich im Doppelpack angucken und an dem Sonntag, wo der erste Teil läuft, werden wir vielleicht nur einen ganz kurzen Podcast machen.
Okay, in diesem Sinne, dann und Bier haben wir auch nicht mal richtig alle, weil?
Ja, aber das Engelpilz, also ist ja ein gut, auch das Gold ist jetzt nicht so krass filtriert wie das Becks Gold, das hat schon Newton Eigengeschmack, sehr süffig.
Und das ist aus Greilsheim, sagst du?
Ja.
Und das ist irgendwie bei oder in Stuttgart?
Greilsheim, das ist auf jeden Fall Regierungsbezirk Stuttgart.
Ah, okay. Gut, dann müssen wir mal, was die Regierenden da so trinken. Dann Prost und Adieu.
Ciao, ciao.